Prioritäten eines christlichen Lebens. Ich möchte über das Thema sprechen anhand von zwei Stellen aus dem Alten Testament. Das Alte Testament ist der erste Teil der Bibel, etwa zwei Drittel der gesamten Bibel. Und da finden wir in einem Buch von diesen 66 Büchern der Bibel einen Satz im Hohen Lied, Kapitel 1, Vers 6, der lautet folgendermaßen: Meiner Mutter Söhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Weil es so kurz war, nochmal: Meiner Mutter Söhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, liebe Gäste, ich glaube, es gibt zwei große Gefahren für uns, wenn wir uns als Christen verstehen und auch im Weinberg Gottes arbeiten wollen. Weinberg Gottes heißt hier in diesem Bild einfach, wenn wir christliche Ehen, christliche Familien, christliche Gemeinden, christlichen Dienst tun wollen, ganz allgemein. Das heißt, im Weinberg Gottes arbeiten. Es gibt zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist für Menschen, die wirklich mit Ernst Christen sein wollen, immer die Sünde. Das heißt, Gottes Gebote zu übertreten, ungehorsam zu leben, das nennt die Bibel Sünde. Aber die andere Gefahr ist, falsche Prioritäten zu setzen. Falsche Prioritäten. Das heißt, man kann Dinge tun, die an sich gut und richtig sind, die aber doch falsch werden können, wenn sie an falscher Stelle in unserem Leben stehen, wenn die Prioritäten nicht stimmen. Am Beruf ist überhaupt nichts Falsches. Jeder von uns, der einen Beruf ausüben kann, kann von ganzem Herzen Gott dankbar sein dafür. Es ist nichts Falsches, einen Beruf auszuüben. Aber der Beruf kann an erste Stelle kommen in unserem Leben und dann ist die Priorität falsch. Es ist nichts Falsches daran, auch im Beruf Erfolg zu haben, durch ehrliche Arbeit und durch Vertrauen, das man sich erworben hat, auch größere Kompetenzen zu bekommen. Aber es wäre falsch, wenn das an erster Stelle steht und zu Karriere streben wir. Es ist nichts Falsches daran, ein Hobby zu haben. Bügeln oder Radfahren oder so etwas. Es ist nichts Falsches. Aber es kann eine falsche Priorität werden in unserem Leben. Sogar Briefmarken sammeln könnte sich an die erste Stelle stellen im Leben eines Menschen. Briefmarken sammeln ist bestimmt nicht falsch und nicht böse und nicht sündig. Aber es kann eine falsche Priorität werden in unserem Leben. Und nun können Sie einsetzen, was Sie wollen. Ich sage noch einmal, Dinge, die an sich gar nicht schlecht sind, die gut sind, die neutral sind, können doch zu falschen Prioritäten werden in unserem Leben. Und wenn das geschieht, dann vernachlässigen wir unseren eigenen Weinberg, in diesem Bild aus dem Alten Testament gesprochen. Dann vernachlässigen wir vielleicht unser verborgenes Leben mit Gott, unsere Beziehung zu Gott. Dann vernachlässigen wir vielleicht unser Ehe- und Familienleben. Dann vernachlässige ich vielleicht meine Gesundheit und andere wichtige Dinge. Ich möchte gerne an der Stelle eine zweite Stelle aus dem Alten Testament lesen, die sehr zu meinem Herzen gesprochen hat, als ich sie im letzten Jahr einmal neu, in einem neuen Licht zu sehen bekam. 5. Mose Kapitel 17, ein paar Verse. 5. Mose 17, da wird ein Gesetz beschrieben, das Israel bekommen hat, das Volk Israel vor einigen tausend Jahren über ihren König, über den Leiter des Volkes. Und da sagt Gott, 5. Mose 17, Vers 14, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind auch, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Nun kommen die Kriterien, nach denen Gott einen König erwählt. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Aussender über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, das bedeutet Macht. Er soll nicht Macht an erster Stelle stehen, in seinem Leben Priorität haben, nicht viele Pferde. Und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, wo Israel herkam, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesen Weg zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen. Sechs. Nicht viele Frauen, Frauengeschichten. Eine zweite Sache, die er meiden sollte, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Merken Sie, drei Dinge sollte ein König, ein Leiter in Israel meiden. Macht streben, Macht kann Menschen für Gott blind machen. Macht, Sex mit anderen Frauen und Geld, materielles Streben. Das sind die Gefahren, die Gott hier selbst nennt. Das sollte ein König meiden. Ich hörte vor einiger Zeit, dass Howard Hendricks, ein bekannter Mann in den Staaten drüben, 2000 Leiter beobachtet hat und untersucht hat, ihr Leben befragt hat über einen Zeitraum von 2 Jahren. Und das Ergebnis war eigentlich erschütternd. 246 von ihnen waren gefallen, allesamt wegen Frauen. Hendricks forschte nach den Ursachen. Das Ergebnis hat ihn so niedergeschüttert und niedergeschmettert und bewegt, dass er nach den Ursachen forschte. Und dann stellte er fest, diese Männer, auf die wir keinen Stein werfen wollen, diese Männer waren sehr verschieden in ihrer Persönlichkeit, aber eines oder zwei oder drei Dinge hatten alle 246 gemeinsam. Alle 246 hatten einen zu lockeren Umgang mit dem anderen Geschlecht. Alle 246 hatten die Einstellung, mir kann das nicht passieren. Und alle 246, darum sage ich das, darauf kommt es mir jetzt an, hatten keine fruchtbare Zeit mehr, stille Zeit mehr mit ihrem Gott. Sie haben die persönliche Beziehung zu Gott nicht mehr gepflegt. Da hat sich anderes zwischengeschoben. Die Priorität stimmte nicht mehr in ihrem Leben. Keine fruchtbare Zeit mehr mit ihrem Gott. Und wenn wir hier in diesem Abschnitt noch ein klein wenig weiterlesen im 5. Mose 17, dann lesen wir, nachdem Gott drei Dinge genannt hat, die gemieden werden sollen, das, was getan werden soll. Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er, der König, auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Das war damals die Bibel, wenn Sie so wollen. Und sie soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren. Sehen Sie, die Bibel sagt das ganz deutlich. Drei Dinge, die unbedingt gemieden werden sollten, vor denen wir wirklich Scheu haben sollten. Macht, Sex, Silber und Gold, materielle Dinge an erster Stelle, aber eines sollten wir unbedingt tun, täglich auf die Stimme Gottes hören. Das wurde einem König gesagt, einem Leiter im Volk Israel, aber ich denke, das können wir ein Stück weit übertragen auf jeden, der heute im Weinberg Gottes arbeiten will, der heute bewusst als Christ leben möchte, in seiner Familie, im Beruf und auch in der Gemeinde. Wie geschieht das? dass falsche Prioritäten in unser Leben kommen? Ist es durch eine einmalige Entscheidung, dass sich jemand überlegt, ich will folgende Prioritäten in meinem Leben setzen? 1, 2, 3, 4, 5? Ich glaube kaum. Ich glaube, das geschieht nicht von heute auf morgen. Es ist vielleicht ein schleichender Prozess, ein Abgleiten hin zu falschen Prioritäten. Und die Wurzel ist, wenn wir unseren eigenen Weinberg nicht hüten. Das heißt, wenn wir vor lauter Aktivität und Trubel nach außen gerichtet leben und das innere Leben, das Verborgene, nicht pflegen, die Beziehung zu Gott nicht suchen und nicht pflegen und keine Wurzeln schlagen. Wie viele Christen sind vielleicht auch heute in der Gefahr? Auch ich, jeder von uns ist in der Gefahr, dass die vielen Dinge nach außen unser inneres, verborgenes Leben mit Gott beeinträchtigen oder sogar lahmlegen. Wie viele Christen haben Probleme mit der stillen Zeit oder haben diese Andachtszeit mit Gott nur nach dem Lustprinzip? Wenn ich Lust habe, dann lese ich in der Bibel. Wenn ich Lust habe, dann bete ich einmal. Wenn ich Lust habe, tue ich mal dieses und jenes in der Gemeinde. Das ist ein Leben nach dem Lustprinzip. Ich kann Ihnen sagen, der Teufel wird schon dafür sorgen, dass wir keine Lust haben, dass wir Lust haben auf andere Dinge. Dazu gehört auch ein gewisses Maß an Disziplin, an Einsicht in die Notwendigkeit und an einen wirklichen Herzensvorsatz, jawohl, ich will meine tägliche stille Zeit mit Gott haben. Ich möchte ihn von ganzem Herzen lieben und er soll an erster Stelle meines Lebens stehen. Wenn ich von stille Zeit spreche, dann meine ich nicht so etwas Technisches, so wo man den Wecker stellt und dann 20 Minuten und dann zack, Schluss, sondern eine Zeit über der geöffneten Bibel, eine Zeit der Anbetung vor Gott, wo ich staune über ihn, über seine Größe, über sein Handeln, über seine Liebe zu mir. Auch eine Zeit des Gebets, der Fürbitte vor Gottes Thron, wo ich für andere Menschen einstehe, für mich, für meinen Tag bitte. Eine sehr dynamische Zeit, eine lebendige Zeit, die jeden Tag anders aussehen kann. Aber das meint diese Zeit an der Quelle, wo wir an die Quelle kommen und uns neu beschenken lassen von Gott. Wenn wir das vernachlässigen, wenn das aus unserem Leben hinweggedrängt wird, wenn wir unseren eigenen Weinberg nicht mehr hüten, dann kann es sein, dass wir irgendwann wie Maria Magdalena sagen müssen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Der Herr schwindet uns aus unserem Blick. Wir kommen von der Quelle hinweg und unser Leben wird lauer und oberflächlicher und immer mehr von anderen Prioritäten bestimmt. Darf ich an der Stelle einmal ganz persönlich werden? Trifft das, was ich bis hierhin gesagt habe, vielleicht jemanden unter uns? Habe ich, ohne es zu beabsichtigen, dein oder ihr Leben beschrieben? Wenn es so ist, dann möchte ich an der Stelle schon sagen, es muss nicht so bleiben. Es darf nicht so bleiben, es kann nicht so bleiben, wenn wir wirklich ein Leben, ein erfülltes Leben mit den richtigen Prioritäten leben wollen. Priorität Nummer eins in unserem Leben muss sein, unseren eigenen Weinberg zu hüten. Das heißt, unser eigenes, verborgenes Leben mit Gott, unsere Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus pflegen, aktiv pflegen. Wie können wir das tun? Wie können wir unseren eigenen Weinberg hüten? Ich bin überzeugt, da gibt es verschiedene Wege. Das wird bei dem einen oder anderen so aussehen und bei wieder einem anderen in einer anderen Weise und bei mir vielleicht noch einmal anders. Das muss jeder individuell herausfinden, was für ihn gut ist, wie er dieses Leben mit Gott führen kann und welche Prioritäten da wichtig sind in seinem Leben, was an erster Stelle stehen soll und was an zweiter und was an dritter. Aber da ich ja mein Leben am besten kenne, kann ich jetzt nur aus meinem Leben erzählen, was mir wichtig wurde an Prioritäten für mein eigenes persönliches Leben. wie ich versuche, meinen Weinberg zu hüten. Und da möchte ich anhand dieser Folie ein paar Dinge zeugnishaft sagen aus meinem Leben. Ich habe vor 18 Jahren eine bewusste Entscheidung getroffen, mein Leben Jesus Christus zu übergeben. Vorangegangen war eine Zeit des Suchens, der Unzufriedenheit. Ich wusste, ich suche etwas und doch konnte ich es nicht richtig greifen und ich hatte viele Dinge ausprobiert. Aber dann kam der Tag, an dem ich eine bewusste und klare Entscheidung treffen konnte, ohne dass sie von irgendwelchen anderen Menschen beeinflusst war, nicht meinen Eltern zuliebe, keinem anderen Menschen zuliebe, sondern zwischen Gott und mir kam der Augenblick, wo ich ihm sagen konnte, Herr, ich möchte in deine Familie aufgenommen werden. Ich möchte gerne ein Kind Gottes werden. Ich möchte Vergebung meiner Lebensschuld erbitten. Ich möchte Christ werden. Das war vor 18 Jahren. Ich lebe seitdem mit ihm und ich muss sagen, ich habe bestimmt in diesen 18 Jahren viel falsch gemacht. Ich habe ganz gewiss oft versagt. Manchmal sind mir alle Sicherungen durchgebrannt, aber eines darf ich Ihnen dankbar bezeugen. Ich habe in diesen 18 Jahren bisher keinen Tag erlebt ohne Gottes Wort und ohne Gebet. Ich wollte bewusst Gott an erste Stelle meines Lebens setzen. Er soll die Priorität Nummer 1 sein. Er soll in allen Dingen den Vorrang haben. Er hat mich so geliebt. Er hat mein Leben errettet aus einem verlorenen Dasein, aus einer völlig wertlosen Existenz. Und er soll meine ganze Liebe haben. Jesus hat einmal gesagt, als er gefragt wurde, was ist das größte Gebot? Da antwortete er, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Gott, deinen Herrn, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir diese Aussage einmal umdrehen und fragen, was ist eigentlich die größte Sünde, die wir tun können? Jemanden betrügen? Ehe brechen? Einen umbringen? Nein. Die größte Sünde, die ein Mensch tun kann, ist Gott nicht von ganzem Herzen zu lieben und mit seinem ganzen Gemüt und Seele und Verstand. Das ist das größte Gebot. Und wenn wir das nicht erfüllen, dann begehen wir eine ganz große Sünde und unser Leben geht am Ziel vorbei. Gott von ganzem Herzen lieben. Ich weiß, das können wir nicht aus eigener Anstrengung, das können wir nicht auf Knopfdruck. Das kann man nur als Echo, als Antwort. Wenn man Gottes Liebe erkannt hat, die sich dahingegeben hat für uns, an dem furchtbarsten Galgen, der je auf dieser Erde stand, an dem Kreuz von Golgatha. Da hat er uns mit ewiger Liebe geliebt. Da hat er sein Blut für uns gegeben, sein Leben, alles, was er hatte. Er konnte nicht mehr geben. Und wenn das ein Mensch wirklich verstanden hat, was das bedeutet, dann kann er Gott wieder lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. Und deswegen dieser Grundsatz, den ich für mich geschlossen habe, kein Tag meines Lebens ohne Stille vor Gott, das heißt ohne die Beziehung mit Gott zu pflegen. Nicht nur 15 Minuten so in einem bestimmten Zeitpunkt reserviert, sondern das Beziehen, die Beziehung pflegen zu Gott, das geht über 24 Stunden am Tag, ob wir wachen oder schlafen, dass wir zugleich mit ihm leben sollten, schreibt Paulus einmal. Ich habe eine zweite Grundentscheidung getroffen, als ich gläubig geworden war und mir gewünscht hatte, dass ich einmal eine Ehefrau finde, die auch Jesus Christus von ganzem Herzen lieb hat. Und als wir uns kennenlernten, meine Frau und ich, und als wir uns trafen, da haben wir schon den Grundsatz versucht umzusetzen, dass wir jeden Tag, wo wir uns getroffen haben, immer zusammen gebetet haben, manchmal mehrmals, aber mindestens einmal zusammen gebetet haben. Und als wir heirateten 1986, da war das für uns klar, für uns beide, wir wollen jeden Tag miteinander beten. Meistens tun wir das morgens und meistens tun wir das abends, dass das Gebet wie eine Klammer sich um den Tag herumschließt manchmal auch über den Tag, zwischendurch, aber dass wir wenigstens einmal miteinander beten. Und das möchte ich auch den christlichen Eheleuten hier unter uns wirklich sehr ans Herz legen, dass wir nicht alles Mögliche miteinander tun, auch die intimsten Dinge miteinander tun, aber das, was uns zusammenhält und was die Klammer um unsere Ehe sein soll und sein kann, dass wir das vernachlässigen. Bitte, fangen Sie auch da wieder neu an. Wenn irgendwie Sand ins Getriebe gekommen ist, beten Sie miteinander als Ehepaare, wenn Sie beide Christen sind. Einen dritten Grundsatz: regelmäßige, bewusste Kommunikation mit meinem Ehepartner. Wir haben natürlich gestern darüber lange gesprochen, aber vielleicht hat sich ja auch der eine oder andere vor dem gestrigen Tag ein bisschen gedrückt. Könnte ich gut verstehen. Da muss ich wenigstens noch ein bisschen zusammenfassend weitergeben von gestern, von unserem Eheseminar. Und deswegen dieser Grundsatz: regelmäßige, bewusste Kommunikation mit meinem Ehepartner. Da muss ich gestehen, den habe ich nicht gleich am Tag unserer Hochzeit gefasst, diesen Entschluss. Der ist erst gewachsen und gereift aus bestimmten Nöten und Defiziten in unserer Ehe, als mir das erst bewusst wurde, wie wichtig es meiner Frau ist, vor allen Dingen. Gut, ich könnte mit weniger Kommunikation auskommen, aber meine Frau nicht, und da muss ich ihr entgegenkommen, und das will ich wirklich ganz bewusst. Ich möchte regelmäßig austauschen über geistliche Dinge, was ich entdecke in der Bibel, was mir neu bewusst wird an Gott, was ich mit ihm erlebe. Ich möchte regelmäßig austauschen über emotionale Dinge, das fällt mir schwerer als Mann, aber auch das möchte ich mehr lernen, ihr zu sagen, was da innen drin in meinem Herzen vorgeht, Herzensinhalte austauschen, auch Pläne und Ziele und Wünsche und Sehnsüchte und Träume, die ich habe als Mann. Und ich möchte auch austauschen Zärtlichkeiten und Sexualität. Das alles meint Kommunikation mit meinem Ehepartner. Und wir haben gestern gesagt, wenn die Kommunikation in einem Eheleben stimmt, das ist der Schlüssel für eine funktionierende Ehe. Wenn zwei Eheleute regelmäßig miteinander reden, nicht nur bla bla, sondern wirklich auch über tiefere Dinge miteinander reden, und wenn sie regelmäßig sexuelle Gemeinschaft haben, dann sind das die beiden Säulen, die können eine Ehe 30, 40, 50, 60 Jahre lang tragen. Und nicht nur so mit Ach und Krach, sondern dass das wirklich eine gute Ehe wird. Und bei Christen, wo beide Christen sind, kommt die tragende Mittelsäule dazu, dass sie auch miteinander beten können und geistliche Gemeinschaft haben. Und so eine Ehe wird so schnell nicht zusammenbrechen und scheitern. Ich habe einmal eine Statistik gelesen im statistiksüchtigen Amerika, aber wir Deutschen stehen da auch nicht viel hinterher. Da war eine Statistik, die sagte, dass wo zwei Ehepartner regelmäßig miteinander reden, Kommunikation pflegen, da scheitert nur jede 50. Ehe. Und wo zwei Ehepartner regelmäßig miteinander beten und geistliche Gemeinschaft haben, da scheitert nur jede 500. Ehe. Wer das genau untersucht hat, weiß ich nicht, aber die Tendenz, die wird schon stimmen. Das sind einfach ganz wesentliche Elemente, dass christliche Ehe und Familie gelingt. Nebenbei bemerkt, hat das auch eine bewahrende Wirkung. Wir haben vorhin von den 246 Männern gehört, die ich nicht kenne, auf die ich wirklich keinen Stein werfen will. Ich weiß nicht, was sie weggebracht hat und was bewirkt hat, dass sie in Ehebruch gefallen sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht waren manche der Ehefrauen auch mit Schuld. Das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen, aber wenn wir regelmäßige, bewusste Kommunikation pflegen auf diesen drei Ebenen, dann wird es eine ganz starke, bewahrende Wirkung haben. Es muss ja nicht immer gleich zum Ehebruch kommen. Es gibt auch andere versuchliche Dinge, die uns da zu schaffen machen können. Bestimmte Filme oder Magazine oder das Internet mit seinen vielen Angeboten. Auch das ist eine Bewahrung, wenn wir hier diesen Grundsatz für unsere Ehen haben, wenn wir das zu einer Priorität machen unseres Ehelebens. Wir wollen regelmäßig bewusste Kommunikation haben auf allen Ebenen. Lassen Sie mich einen vierten Grundsatz hier zeigen auf der Folie. Mir wurde bewusst, seitdem wir Familie sind, seitdem wir zwei Kinder haben, die nun auch schon etwas heranwachsen, ich möchte eine bewusste, offene Beziehung mit meinen Kindern pflegen. Ich als Vater. Und das ist gar nicht so leicht in unserem trubeligen Alltag. Wir haben es vorhin in der netten Szene gesehen, wie der Vater abends K.O. nach Hause kommt und dann erstmal die Zeitung, wenn er sie nicht im Büro schon gelesen hat, und dann vielleicht noch fragt er noch, wie die Mathearbeit ausgefallen ist, ja, und dann verschwindet er wieder von der Bildfläche. Wir haben auch ein sehr, sehr ausgefülltes Leben. Und ich fürchte, es nimmt noch stetig zu. Ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Aber wir haben schon seit vielen Jahren da eine Notbremse gezogen und haben gesagt, wir als Ehepaar, wir haben einen Ruhetag. Und das ist der Montag. Da haben die Friseure Ruhetag und manche Gaststätten. Und warum nicht auch wir? Wir haben einen Ruhetag. In der Bibel steht, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. ruhen. Und dieser Grundsatz ist gut. Und den haben wir erkannt, dass der auch für Leute unseresgleichen Gültigkeit hat. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das haben nicht gleich alle Christen verstanden. Da kamen dann Anrufe am Montag und da ist unser Anrufbeantworter dran. Und da haben die gehört, dass wir heute einen freien Tag haben, dass wir Ruhetag haben. Und am Dienstagmorgen kam dann Anruf, na, habt ihr gestern einen schönen Ruhetag gehabt? Ja, und dann so ein süffisanter Unterton in der Stimme. Und da haben wir gemerkt, das haben nicht alle verstanden, aber das war uns egal. Wir hatten es verstanden, dass es ganz elementar wichtig ist für uns als Ehepaar. Und der Montagnachmittag, der gehört ganz unseren Kindern. Da freuen sie sich drauf. Das wissen sie auch. Da hat der Vater die Zeit und da gehen wir raus in den Odenwald oder Pfälzerwald haben wir da beide vor der Tür. Oder wir gehen in die Parks in Mannheim oder wir gehen ins Schwimmbad oder machen Radtour. Der Nachmittag gehört den Kindern, manchmal mit Picknick und so weiter. Und der Abend, der gehört uns als Ehepaar. Da lassen wir uns auch so schnell nicht irgendwie was anderes zwischendrängen. Das haben sich inzwischen auch die meisten Leute aus unserer Gemeinde gemerkt und akzeptiert. Ob das jeder voll nachvollziehen kann, das ist mir inzwischen ziemlich Schnuppe geworden, weil wir haben das vor Gott erkannt und wir ziehen das wirklich durch. Und wenn wir Besuch haben und wir haben relativ viel Besuch, dann ist es meistens meine Frau, die es nicht lassen kann, junge Leute zu fragen, die in christlichen Elternhäusern groß geworden sind. Sagt mal, was war eigentlich das Schönste für euch, in einer christlichen Familie aufzuwachsen? Und was war das Schlimmste für euch, dass ihr in einer christlichen Familie aufgewachsen seid? Was war da das Schönste und was war das Schlimmste? Euch haben wir verschont, gell? Euch haben wir nicht gefragt heute Nacht, ihr die Ulmer Mädchen. Aber vielleicht holen wir das noch nach. Wappnet euch schon mal. Es ist interessant, was da für Antworten kommen. Meistens sagen die Kinder, das Schönste für uns war, wenn unsere Eltern, vor allen Dingen die Väter, Zeit hatten für uns. Das war das Schönste. Man meint, da kommt, ach, wir haben eine Reise nach irgendwohin, nach Amerika geschenkt bekommen oder dies oder jenes. Nein, nein, das war nicht unbedingt die Dinge, die da genannt werden, sondern das Schönste für uns war, wenn die Eltern, vor allen Dingen die Väter, Zeit hatten für uns Kinder. Und das Schlimmste wird wirklich immer wieder genannt, dass die Eltern, christliche Eltern, vor allen Dingen von sogenannten Reich-Gottes-Arbeitern, besonders Väter, keine Zeit hatten für die Kinder. Ich weiß, dass es in manchen Familien schlimmere Dinge geben mag als das, aber in normalen christlichen Familien scheint fehlende, konzentrierte Aufmerksamkeit für die Kinder somit das Schlimmste zu sein. Und darum möchte ich die Väter unter uns bitten, darüber nachzudenken. Man hat wohl noch nie von jemandem auf dem Sterbebett den Satz gehört, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit im Büro verbracht. Das wird keiner sagen am Ende von unserem Leben. Ihr Chef, der wünscht es vielleicht, ja, dass Sie noch mehr Zeit im Büro verbracht hätten, aber Sie werden das nicht wünschen auf dem Totenbett. Aber ich weiß nicht, was wir dann sagen werden. Ob es nicht ist, ich wünschte, wir hätten uns mehr Zeit genommen in Ehe und Familie und auch mehr Zeit für den Herrn. Wenn wir heute unsere Kinder vernachlässigen, disqualifizieren sie uns vielleicht auch in 10 oder 15 Jahren von unserem christlichen Dienst. Das gehört zum Hüten des Weinbergs. Die persönliche Beziehung mit Gott an erster Stelle. Und daraus fließt die Beziehung zum Ehepartner, die Beziehung zu den Kindern. Das ist keine Konkurrenz, das ist nicht in Rivalität zu sehen. Das fließt auseinander heraus. Lassen Sie mich noch einen Grundsatz hier zeigen, der für mich persönlich wichtig wurde. Vielleicht werden Ihnen ganz andere Dinge wichtig, aber für mich ist das sehr wichtig, für Ausgleich und sportliche Betätigung sorgen. Das gehört zu meinem Weinberg. Über meinem Schreibtisch hängt schon seit Jahren ein kleiner Spruch von Doris Siegenthaler. Die hat einmal gesagt, wer jetzt keine Zeit für Gesundheit investieren will, wird später mehr Zeit für Krankheit aufbringen müssen. Das ist ein weiser Satz. Ich weiß sehr wohl, dass es Krankheiten gibt, die wir nicht verhindern können, die schon in unserem Erbgut vorprogrammiert sind und einfach kommen, die wir nicht durch Fitnesstraining und diese Dinge aufhalten können. Aber die sogenannten Zivilisationskrankheiten, Herz-Kreislauf-Probleme und all diese Sachen, da könnten wir vorbeugen, wenn wir ein wenig für Ausgleich und sportliche Betätigung sorgen. Auch nicht zu viel, ja. Das kann dann auch wieder in eine andere Richtung gehen, aber da einen gesunden Weg finden. Meine Frau ist mir da ein großes Vorbild, die joggt schon seit Jahren eigentlich jeden Tag. Das schaffe ich nicht. Ich bin schon froh, wenn ich es einmal in der Woche wenigstens schaffe. Oder Schwimmen, Radfahren und dergleichen mehr. Darf ich das deutlich machen? Das gehört für mich zu meinem persönlichen Weinberg. Das heißt Weinberg hüten. Dass ich nicht nur den Weinberg anderer hüte, dass sie mich nicht nur nehmen und mich in diesen und jenem Bereich stecken und verplanen und völlig zuschütten mit Dingen, die nach außen gehen. Und da innen drin, da wird es immer ärmer. Meine Beziehung zu Gott und zur Familie und darüber hinaus. Lassen Sie mich das hier abschließend sagen. Für mich gehört auch noch ein sechster Grundsatz hinzu, zu meinem persönlichen Weinberg. Das weiß ich, das wird nicht für alle von Ihnen so zutreffen, aber ich will das einfach sagen, dass ich immer mehr lerne, Dienstzusagen nur nach bestimmten Prinzipien zu geben. Ich wäre ganz gewiss nicht zu Ihnen gekommen, hier um ein Wochenende über naturwissenschaftliche Themen zu sprechen. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Da gibt es andere Referenten, die das sicherlich kompetenter tun können. Aber wenn der Rahmen der Veranstaltung stimmt, wenn der angefragte Dienst meinem Gabenschwerpunkt stimmt, dann bin ich auch bereit, wenn es auch in Ehe, Familie und Gemeinde sich einordnen lässt, dann sage ich diese Dienste zu und versuche mein Bestes zu geben. Lassen Sie uns langsam zum Abschluss kommen, indem wir uns noch einmal vor Augen halten. Wir sprechen über Prioritäten eines christlichen Lebens. Und mir wurde einfach wichtig, Ihnen an diesem kleinen alttestamentlichen Satz, der da versteckt steht im Buch Hohes Lied, zu zeigen, was Prioritäten sind und wie wichtig sie sind. Meiner Muttersöhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Die Muttersöhne kann heißen der Chef in der Firma und das kann heißen, auch mal die Leute in der Gemeinde und das kann heißen der Vorsitzende des Vereins und wer da alles über uns bestimmen will. Sie setzten mich ein für dieses und jenes und ich lasse es mit mir machen. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Dass das nicht unser Bekenntnis bleiben muss. Dass das nicht am Ende unseres Lebens einmal unser schmerzliches Bekenntnis sein muss. Dazu hoffe ich, dass dieser Vortrag heute Morgen ein Anstoß und eine Hilfe geben kann. Ich sage noch einmal, es ist ein Vorrecht, wenn wir das bewusst sehen, im Weinberg des Herrn arbeiten zu dürfen. Aber die Gefahr dabei ist, dass wir unser Innenleben vernachlässigen. Wo das geschehen ist, wünsche ich jedem von uns Offenheit, Vertrauen und Mut, darüber zu reden. Und zunächst auch Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit im Herzen, dass wir einmal nüchtern Bilanz ziehen könnten über unser Leben. Dass wir heute Morgen einmal Zwischenbilanz machen. Es wird auch einmal der Tag der Schlussbilanz kommen, aber heute Morgen ist Zwischenbilanz. Und dass wir einmal einen Strich ziehen und sagen, wie sieht unser Leben aus? Wie sind die Prioritäten meines Lebens bisher gewichtet? Was gäbe ich darum, wenn wir da einmal ganz ehrlich sein könnten vor uns selbst und vor Gott? Vielleicht auch vor dem Ehepartner und darüber zu reden. Ich weiß, das ist schwer, so wahr zu werden. Jemand sagt einmal, die Wahrheit ist ein bitterer Trank und wer sie sagt, hat selten Dank. Und mancher Leute kranker Magen kann sie nicht mal verdünnt vertragen. Aber wenn wir nur ein bisschen homöopathische Wahrheit heute Morgen schon vertragen könnten, ja, in ganz hoher Verdünnung und ehrlich werden würden vor unserem Herrn und sagen, wie sieht es denn da mit uns aus? Vielleicht ist dann auch möglich, dass wir vor Gottes Angesicht neu unser Leben strukturieren könnten, dass wir eine neue Priorität setzen könnten und sagen könnten, ja Herr, ich will, dass du an der ersten Stelle stehst. Ich will, dass du vor allen Dingen Vorrang hast, wie es im Neuen Testament einmal heißt. Ich möchte Vergebung bitten, wirklich um Vergebung bitten, wo falsche Prioritäten mein Leben bestimmt haben, wo ich meinen eigenen Weinberg nicht gehütet habe. Ich möchte Gott um Vergebung bitten und ich möchte mit seiner Hilfe neu beginnen, nach guten, von ihm bestimmten Prioritäten zu leben. Wissen Sie, das kann man nicht jetzt so pauschal sagen, okay, ich will nach neuen Prioritäten leben. Da musste man sich Zeit nehmen, heute Nachmittag, heute Abend, sich hinzusetzen und darüber Gedanken zu machen und dann mit Gott zu reden und sich vielleicht auch einige Dinge aufzuschreiben. Gott ist sehr treu, sehr gnädig, sehr geduldig. Er wartet auf uns. Er kennt unser Leben und er will den glimmenden Docht nicht auslöschen. Im Gegenteil, er will ihn neu anfachen zu einer hellen Flamme, wie auch der Chor heute Morgen schon gesungen hat. Aber lassen Sie mich als Letztes sagen, vielleicht sind hier auch Einzelne unter uns heute Morgen, die jetzt ehrlich in ihrem Herzen sagen müssen, bei mir, da sind nicht nur ein paar Prioritäten verrückt und an falscher Reihenfolge, da stimmt es grundsätzlich noch gar nicht, weil Gott, der lebendige Gott bisher, noch nicht an erster Stelle stand in meinem Leben. Er war am Rande. Er war im Herrgottswinkel, wie die Österreicher sagen. Er war höchstens eine fromme Galionsfigur, aber nicht wirklich der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens. Christsein heißt nicht bestimmte Dogmen glauben und bestimmte Regeln einhalten. Christsein heißt mit Jesus Christus leben. Jesus Christus oben und unten und hinten und vorne und überall. Jesus Christus an erster Stelle. Das heißt Christsein. Und wenn das noch nicht so war, dann möchte ich heute Morgen einladen dazu, zu Jesus Christus zu kommen und zu sagen, du sollst die Priorität Nummer eins in meinem Leben werden. Wirklich der Anfang und das Ende und der Mittelpunkt, der Weg und das Ziel. Du sollst mein Leben werden. Ich will es dir überlassen. Ich möchte neu beginnen mit dir und in die Familie Gottes aufgenommen werden. Die Bibel nennt das eine Wiedergeburt. Durch die natürliche Geburt, die wir alle erlebt haben, sind wir Menschenkinder geworden. Und durch solch eine Entscheidung, die wirklich vor Gott in Aufrichtigkeit getroffen wird, werden wir von Neuem geboren und dürfen Gottes Kinder sein. Wir werden in die Familie Gottes aufgenommen. Und dazu möchte ich von ganzem Herzen Mut machen und einladen, diesen Schritt zu tun. Jesus Christus an erste Stelle und dann die Prioritäten ordnen nach Grundsätzen, die uns das Neue Testament, die uns die Bibel gibt. Lassen Sie uns auf unseren eigenen Weinberg heute Morgen schauen und ihn hüten, ihn richtig strukturieren, damit wir ihn auch in der Folgezeit hüten können und daraus ein gesegnetes Leben erwachsen kann in Ehe und Familie und darüber hinaus in Gemeinde und Beruf. Wir wollen ein paar Augenblicke uns sammeln, still werden, vielleicht auch jetzt in diesen Minuten das Gebet zu Gott suchen. Er ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Wir können mit ihm reden, auch wenn wir vielleicht schon lange nicht mehr zu ihm gebetet haben, wenn wir schon lange nicht mehr ihn persönlich angeredet haben oder noch nie. Sie können jetzt hier auf diesem Stuhl zu Gott kommen. Er hört jedes aufrichtige Gebet und ihm einen Dank sagen oder eine Bitte oder ihm auch sagen, was sie jetzt bewegt. Lassen Sie uns ein paar Augenblicke ganz still sein. Ich schließe diese Stille mit Gebet. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir so zu dir kommen dürfen. Nicht nur bis in den Vorhof oder in das Heiligtum, wir können ins Allerheiligste kommen, das heißt bis zu deinem Vaterherzen. Du hörst uns als deine Kinder und wir danken dir, dass dein Wort so gute Prioritäten lehrt, so sinnvolle, so gut durchdachte. Ach Herr, ich danke dir, dass dein Wort so weise ist. Ich danke dir, dass es wirklich Kursbuch zum Leben ist, dass es uns hilft, dass unser Leben gelingt. Wir haben gehört, Herr, du möchtest an erster Stelle in unserem Leben stehen. Und wir wollen ehrlich sein, Herr, wo das nicht so war, wo vielleicht andere Dinge sich an den ersten Platz geschoben haben. Herr, wo wir vielleicht nicht mehr die persönliche, innige Beziehung zu dir gepflegt haben in der letzten Zeit. Lass uns das erkennen und umkehren. Lass uns erkennen die Dinge, die sich zwischen dich und uns geschoben haben und da wieder Priorität Nummer eins sein lassen. Dich und dein Wort, die Beziehung mit dir. Herr, ich möchte dich auch bitten, dass daraus gute Ehebeziehungen erwachsen und gute familiäre Beziehungen, dass unsere Kinder an uns sehen, dass wir dich lieb haben und dass sie sehen, dass wir nach anderen Prioritäten leben als die meisten Menschen in unserer Gesellschaft. Nicht, weil wir besser sein wollen, sondern weil wir dich kennen, weil du der lebendige Gott bist, der unser Leben prägt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, alle anderen Prioritäten unseres Lebens immer wieder neu nach deinem Wort auszurichten. Unser Leben wird dadurch nicht ärmer werden. Es wird reich werden. Du willst unser Leben reich machen. Du willst unser Leben sein. Herr, und ich möchte dich auch für die unter uns bitten, die in ihrem Herzen ganz genau wissen, dass du noch gar nicht in ihrem Leben bist, aber die vielleicht schon auf der Suche sind nach dir, die auch deine Reden schon gehört haben, die deine gute Hand schon gespürt haben, die nach ihnen greift. Herr, lass sie diesen wichtigsten aller Schritte tun, in deine Familie hinein, durch das Wunder der Wiedergeburt. Herr, so segne jeden von uns, segne auch diese Gemeinde hier in Pfullingen und alle Aktivitäten, die von hier ausgegangen sind, in die Nachbargegend. Danke, Herr, dass du auch diese Gemeindearbeit weiter segnest, dass Menschen hier dich kennenlernen können und nach deinen Prioritäten leben können. Das bitte ich von ganzem Herzen im Namen Jesu. Amen.